Mein Predigttext, ihr habt ja ein wunderbares Sonntagsblatt, also könnt ihr ihn auch mitlesen, wenn ihr wollt, steht im Markus-Evangelium, Kapitel 2. Und ich lese uns zunächst die ersten beiden Verse, dort heißt es. Und nach etlichen Tagen ging er, Jesus, wieder nach Kapernaum. Und es wurde bekannt, dass er im Hause war. Und es versammelten sich viele, so dass sie nicht Raum hatten, auch nicht draußen vor der Tür. Und er sagte ihnen das Wort. Unser Herr Jesus lehrt, er sagt den Menschen das Wort, er predigt ihnen das Evangelium. Wisst ihr, worüber ich beim Lesen dieser beiden Verse sofort gestolpert bin? Unser Herr Jesus spricht einfach nur in Anführungszeichen. Dennoch strömen die Massen geradezu herbei, sie umringen ihn, sie wollen hören, was er zu sagen hat. Heute denken einige ja, wir benötigen zusätzlich so etwas wie ein Rahmenprogramm. Schließlich müssen wir den Menschen etwas drumherum bieten, nicht wahr? Musik machen, einen Sketch aufführen oder was weiß ich. Bitte missversteht mich nicht. Das alles hat durchaus seine Berechtigung. Aber manchmal glaube ich, dass wir dem gesprochenen Wort unseres Gottes viel zu wenig zutrauen. Und so überlegen wir stattdessen hin und her, wen wir wie am besten erreichen könnten. Wen wir zu einer Veranstaltung einladen und zu welcher lieber nicht. Wir machen uns viel zu viele Gedanken drumherum. Aber dieses Wort ist ein lebendiges Wort. Und es wirkt. Wenn wir dem Heiligen Geist vertrauen, er ist es, der das Wort Gottes lebendig macht. In den Herzen derer, zu denen er spricht. Er ruft die Menschen bis heute. Er zieht sie zu Jesus Christus. Er ermahnt, er fordert auch heraus, wo es nötig ist. Das alles tut der Heilige Geist nach wie vor. Durch ihn bekommt das Wort, das wir sprechen, eine enorme Kraft. Leider, und das war der nächste Gedanke, den ich hatte, raten manche heutzutage von größeren Veranstaltungen an sich ab. Denn, so behaupten sie, das habe keinen Sinn mehr. Es hätte nicht mehr viel mit der Lebenswirklichkeit der Menschen zu tun. Stattdessen setzen sie nur noch auf Beziehungsarbeit. So dass wir uns auch hier nicht missverstehen, das ist wunderbar und dringend notwendig, in persönlichen Beziehungen Zeugnis zu sein für unseren Herrn Jesus Christus. Deutlich zu sagen, an wen wir glauben und weshalb. Jesus macht das ja auch, er führt auch Einzelgespräche, er nimmt sich Zeit für die Menschen. Aber er predigt eben auch vor großen Massen. Nun könnte man sagen, das war eben Jesus. Und das war eben Jesus, er hatte eine besondere Ausstrahlung, eine besondere Wirkung auf Menschen, eine besondere Gabe. Und ja, natürlich, das stimmt. Und trotzdem sagt unser Herr Jesus im Johannesevangelium Kapitel 14 ab Vers 12, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, denn ich gehe zum Vater. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, auf dass der Vater verherrlicht werde im Sohn. Was ihr mich bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Ihr werdet die Dinge, die ich tue, auch tun und sogar noch größere als diese. Das sagt unser Herr Jesus selbst. Und ich habe hier bei meiner Vorbereitung sofort auch ganz kühn das Predigen, das Verkündigen vor großen Menschenmengen eingeschlossen. Ich glaube von ganzem Herzen, dass das auch heute noch funktioniert. Warum? Weil Jesus Menschen erreichen möchte. Nicht nur im Kleinen, auch im Großen. Und ich behaupte, auch auf die Gefahr, dass das für einige hier vielleicht frech oder unverschämt klingt, wer behauptet, ein Predigen vor großen Menschenmengen sei heute nicht mehr möglich, der hat kein vernünftiges Argument für sich, keines und schon gar kein biblisches. Im Gegenteil, er verdeutlicht damit eigentlich nur, wie klein er Gott bereits gemacht hat. Das würde er vielleicht niemals zugeben, aber das ist Tatsache, denn Gott allein ist es, der entscheidet, wie viele Menschen kommen und wann sie kommen. Und nicht wir. Machen wir es mal ganz konkret. Wir in Waldkraiburg feiern dieses Jahr unser 50-jähriges Jubiläum. Wir haben viele Veranstaltungen geplant und unser Hauptevent, wie man neudeutsch so sagt, ist eine Zeltevangelisation. Viele belächeln uns dafür, weil sie sagen, das sei veraltet. Wir wollen das machen und wir erwarten Großes. Wir haben mindestens 400 Plätze und wir trauen dem Herrn zu, dass er diese Plätze füllt. Jeden Tag, eine ganze Woche lang. Das ist nicht unsere Sache. Das ist Gottes Sache und wir vertrauen ihm dafür. Ich bin überzeugt, unser Herr will, dass wir zu seiner Ehre noch größere Dinge tun, als er sie getan hat. Zu seiner Ehre. Das glaube ich von ganzem Herzen. Damit zurück zu Jesu Predigt, denn diese wird unterbrochen. Ich lese uns die Verse 3 und 4. Und es kamen einige, die brachten zu ihm einen Gelähmten von Vieren getragen. Und da sie ihn nicht zu ihm bringen konnten wegen der Menge, deckten sie das Dach auf, wo er war, gruben es auf und ließen das Bett herunter, auf dem der Gelähmte lag. Stellt euch das einmal vor. Plötzlich bröckelt Putz von der Decke. Es staubt, Licht dringt durch, Sonnenstrahlen erhellen den Raum. Die Anwesenden erheben ihre Köpfe, manche staunend, andere womöglich erschrocken. Sicher haben sich einige bereits über komische Geräusche über ihnen gewundert, nun kennen sie endlich auch die Ursache dafür. Ich selbst habe zwar noch nie ein Dach abgedeckt, aber ich kann mir kaum vorstellen, dass das geräuschlos machbar ist, ihr Lieben. Und so ist es in unserem Text. Vier Männer steigen auf das Dach des Hauses und decken es einfach ab. Bei einem Haus, das ihnen nicht einmal gehört. Was wäre heute los, wenn wir uns so etwas erlauben würden? Was wäre da los? Für den Schaden müssten wir selbstverständlich aufkommen, nicht wahr? Womöglich gäbe es sogar ein Gerichtsverfahren. Die Bibel allerdings berichtet uns die Reaktion des Eigentümers nicht. All diese Fragen, die für uns ja so relevant wären und als erstes in unseren Kopf kommen würden, das spielt für die Bibel keine Rolle. Wer bezahlt die Schuld? Wer haftet dafür? Wer kommt dafür auf? Völlig irrelevant. Spielt keine Rolle. Die Bibel fragt nicht zuerst und niemals, Gott sei Dank, nach irgendwelchen Eigentumsverhältnissen, nach bestehenden Versicherungen, nach Schadenersatz, sondern es geht immer zuerst um Menschen. Unserem Herrn sei Dank dafür, es geht ihm immer zuerst um Menschen, auch um dich und mich heute Morgen. Und so berichten die Evangelisten auch nur von den vier Männern, von den Freunden. Sie nehmen ihre Idee und nicht den Schaden in den Fokus. Gelobt sei Gott dafür. Sie nehmen diese grandiose Idee in den Fokus. Kein Aufwand ist diesen Männern zu groß, um mit ihrem Freund zu Jesus Christus zu gelangen. Die Bibel sagt, wegen der Menge konnten sie nicht zu Jesus durchkommen. Wir erfahren nicht, ob sie die Menschen, die ihnen den Weg versperrten, danach gefragt haben oder nicht. Wahrscheinlich haben sie das getan. So stelle ich es mir zumindest vor, denn ich hätte es zuerst auf diesem Weg versucht. Bitte entschuldigen Sie, dürften wir vorbei? Das wäre der erste logische Schritt gewesen und meistens funktioniert das ja auch. Allerdings wissen wir auch nicht, wie groß die Menge tatsächlich war. Wenn sich die Menschen bereits gegenseitig auf den Füßen standen und so hört es sich für mich ehrlich gesagt an, dann war es sehr schwer, einfach mal eben beiseite zu treten und Platz zu machen für vier Männer inklusive einer Trage. Am ersten schönen Frühlingstag dieses Jahres kam ich in meinem Heimatdorf, einem kleinen Dorf, da war ich zu Besuch, an der dortigen Eisdiele vorbei. Ein ganz kleiner Raum. Ganz klein ist übertrieben, aber relativ klein. Dieser Raum war aufgrund des schönen Wetters hoffnungslos überfüllt. Die Menschen standen bis auf die Straße hinaus. Und wir dürfen sicher sein, dass bei Jesus weit mehr los war als bei einer handelsüblichen Eisdiele zu Beginn des Frühlings. Allerdings habe ich mich auch spaßeshalber gefragt, was erst los gewesen wäre, wenn Jesus zusätzlich zu seiner Verkündigung auch noch Eis verschenkt hätte. Das wäre ja wunderbar gewesen. Aber Spaß beiseite. Die Bibel lässt uns wissen, es ist kein Platz mehr für diese Männer. Sie kommen nicht durch. Also werden sie kurzerhand erfinderisch. Sie steigen auf das Dach des Hauses, decken es ab und lassen die Trage hinunter direkt zu Jesu Füßen. So wichtig ist diesen vier Männern ihr Freund. Zumindest wäre das die naheliegende Auslegung, nicht wahr? Dass es sich hier bei diesen fünf Männern um Freunde handelt. Aber wisst ihr was, das steht überhaupt nicht im Text. Übrigens auch in keiner der Parallelstellen. Ich habe sie extra noch einmal nachgelesen, ich habe es überprüft. Nirgendwo wird erwähnt, dass diese Männer sich kannten, geschweige denn Freunde waren. Tatsächlich könnten es also auch einfach vier Menschen gewesen sein, die Mitgefühl hatten. Fremde, die sich noch nie zuvor begegnet waren. Vier Männer, die sich auf den Weg zu Jesus gemacht haben, die den Gelähmten irgendwo gesehen, seine Hilflosigkeit, seine Ohnmacht wahrgenommen haben, die davon ergriffen wurden und ihn daraufhin einfach mitnahmen, weil sie wussten, dass Jesus helfen kann. Je länger ich darüber nachdenke, desto schöner finde ich diese Auslegung, denn sie ist überraschend und herausfordernd zugleich. Für Freunde tut man so einiges, nicht wahr? Unser Herr Jesus sagt im Matthäusevangelium Kapitel 5, ab Vers 46, denn wenn ihr liebt, die euch lieben, was werdet ihr für Lohn haben? Tun nicht dasselbe auch die Zöllner? Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr Besonderes? Tun nicht dasselbe auch die Heiden? Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Es ist keine große Besonderheit, dass Freunde sich untereinander Gutes wünschen und Gutes tun. Das ist nichts Besonderes. Das wünsche ich mir für jeden meiner Freunde. Aber für Fremde? Mal ehrlich, Hand aufs Herz. Das wäre schon etwas Besonderes, nicht wahr? Meistens achten wir doch nicht auf kranke Menschen um uns herum, die wir nicht kennen. Eine Situation in meinem Leben, die werde ich wohl nie vergessen. Das ist jetzt 10 Jahre her etwa. Ich war hier am Münchner Marienplatz. Ich kam von der Uni. Ich war gerade auf dem Weg von U zur S-Bahn. Ich musste zum Hauptbahnhof gelangen, dort einen Zug erreichen. Ich war etwas spät dran und somit auch unter Zeitdruck, als ich Hilferufe vernahm, ganz deutlich. Ich blieb stehen, ich sah mich um und nicht weit von mir entfernt erblickte ich eine Frau. Erst auf den zweiten Blick nahm ich ihren Blindenstock wahr. Und sie rief um Hilfe. So, was sollte ich jetzt tun? Ich musste einen Zug erwischen. Aber ich habe das hintangestellt und bin zu dieser Frau gegangen. Ich habe sie gefragt, was kann ich für sie tun? Wie kann ich ihnen helfen? Und sie bat mich, sie zur U-Bahn zu begleiten. Nun, das hieß für mich, nochmal zurückgehen. Nochmal zurückgehen und wertvolle Zeit zu verschenken. Wer schon einmal am Münchner Marienplatz war zu Stoßzeiten, und ich glaube, das war vielleicht der ein oder andere hier schon, der weiß, wovon ich da spreche, was da wirklich los ist. Aber ich ließ die Frau sich bei mir unterhaken und wir gingen zurück zur U-Bahn. Hunderte Menschen hasteten uns vorbei und sie beachteten uns nicht. Nicht wirklich. Sie beachteten uns nicht, das werde ich nie vergessen. Übrigens, das sage ich an dieser Stelle nicht, um dafür gefeiert zu werden, was für ein toller, aufmerksamer, hilfsbereiter Mensch ich doch sei. Nein, nein, das ist nicht die Intention dahinter. Ich habe in meinem Leben bereits genug Gelegenheiten ausgelassen, Gott weiß wie viele, in denen ich hätte helfen können, es aber nicht getan habe. Ich bin kein Überflieger, was es anbelangt, Menschen zu helfen. Ich sage das nur deshalb, weil sich an diesem Beispiel so gut zeigen lässt, dass wir Menschen viel zu oft mit uns selbst beschäftigt sind. Dass wir viel zu selten den Blick haben für den anderen. Nicht einmal für den, der um Hilfe ruft. Deswegen sage ich das, liebe Geschwister, und das werde ich nie vergessen, diese Situation. All diese Menschen zu sehen, die von ihrem Alltag, ihren Sorgen, ihren Nöten fest im Griff gehalten wurden. Wie gesagt, das ist auch bei mir oft genug der Fall. Aber Fakt ist, wir achten nicht sehr häufig auf Menschen, die uns nicht bekannt sind. Wisst ihr, was ich mir gewünscht habe, als ich bei der Vorbereitung wieder an diese Situation dachte? Noch einmal dieser Frau zu begegnen, noch einmal. Denn eines habe ich damals nicht getan. Ich habe sie nicht zu Jesus gebracht. Zurück zu den vier Männern. Mich begeistert die Vorstellung, dass sich hier Männer bewegen lassen zu helfen, die diesen gelähmten Mann überhaupt nicht kannten. Das begeistert mich. Und damit lese ich uns Vers 5. Da nun Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Was ist denn hier los? Die Männer betreiben einen großen Aufwand, schleppen den Gelähmten zu dem Ort der Versammlung. Im Schweiß ihres Angesichts decken sie das Dach ab, riskieren einen Sonnenbrand dabei und dann das? Ja, danke Jesus, dass du dem Mann seine Sünden vergibst, aber eigentlich hatten wir uns etwas anderes erwartet. Sei uns bitte nicht böse, aber wir hatten gehofft, du heilst ihn, du siehst ja seine Situation. Wie ist das bei dir und mir? Denken wir nicht häufig tatsächlich, Gesundheit sei das allerhöchste Gut im Leben eines Menschen, trifft das zu? Und dass wir uns nicht missverstehen. Ich bin von ganzem Herzen dankbar, jeden Tag, dass ich gesund sein darf, von ganzem Herzen. Aber unser Herr Jesus hat immer den gesamten Menschen im Blick und alles, was ihn ausmacht, alles, was ihn belastet, nicht nur seine körperlichen Gebrechen oder Schwächen. Und das ist mir ganz klar geworden, als ich diesen Vers las. Es ist wunderbar, gesund zu sein, aber das ist nicht alles. Unser Herr Jesus weiß weit mehr als du und ich. Er kann in uns lesen wie in einem offenen Buch. Und so bin ich der Überzeugung, dass er in dem Gelähmten etwas erkannt hat, was auf den ersten Blick nicht sichtbar ist. Eine Schuld, die dieser seit langer Zeit mit sich herumschleppt, die ihn plagt, die sein Gewissen belastet. Und als Jesus seinen Glauben sieht, sein Vertrauen in die Größe des Herrn, da spricht er ihm zunächst die Vergebung seiner Schuld zu. Er löst die Bande, er nimmt die Bürde, er sprengt die Ketten und er spricht die notwendige Befreiung aus. Und er lehrt uns damit zugleich, dich und mich auch heute Morgen, was tatsächlich weitaus wesentlicher ist als körperliche Unversehrtheit, nämlich die Vergebung unserer Schuld. Diese Frage wird unter Nachfolgern Jesu nach wie vor heiß diskutiert. Seit Jahrzehnten diskutieren wir darüber, was eigentlich wichtiger sei, Evangelisation, also die Verkündigung des Wortes Gottes, oder Diakonie, also das Tun guter Werke. So, auch wenn ihr mich vielleicht zur Stadt hinausjagen wollt, ich sage es euch ganz ehrlich, so sehr ich den Einsatz für eine gerechtere Welt befürworte, so sehr ich es befürworte, Menschen zu helfen, denen wir helfen können, ich glaube, dass es weitaus wichtiger ist, dieses Wort zu verkündigen. Denn Fakt ist, am Ende spielt es absolut keine Rolle mehr, ob ein Mensch Zeit seines Lebens in Frieden und Freiheit gelebt hat, ist völlig egal, wenn du stirbst. Am Ende spielt es keine Rolle mehr, ob du gesund warst oder krank, völlig egal, wenn du stirbst. Am Ende zählt nur noch eines, ob du dich in deinem Leben für Jesus Christus entschieden hast, ob du ihm die Tür deines Herzens geöffnet und ihn eingelassen hast in dein Leben. Das ist, was zählt am Ende, liebe Geschwister, und sonst nichts. Also halten wir fest, die Sündenvergebung, die Jesus Christus ausspricht, das ist Heilung. Das ist Heilung von innen her. Es ist eine geistliche Heilung, eine geistliche Wiederherstellung sozusagen, eine Erneuerung, die eine erneuerte Beziehung zu unserem Vater im Himmel ermöglicht. Und das ist es, was ein Mensch zuallererst in seinem Leben benötigt, du und ich. Das ist, was jeder von uns zuallererst benötigt, Vergebung seiner Schuld vor Gott. In unserem Predigttext bleibt es jedoch nicht dabei. Ich lese die Verse 6 bis 12. Es saßen da aber einige Schriftgelehrte und dachten in ihren Herzen, wie redet der so? Er lästert Gott. Wer kann Sünden vergeben als Gott allein? Und Jesus erkannte alsbald in seinem Geist, dass sie so bei sich selbst dachten und sprach zu ihnen, was denkt ihr solches in euren Herzen? Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben? Oder zu sagen, steh auf, nimm dein Bett und geh hin. Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, Sünden zu vergeben auf Erden, sprach er zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Und er stand auf und nahm sogleich sein Bett und ging hinaus vor aller Augen, so dass sie sich alle entsetzten und Gott priesen und sprachen, wir haben solches noch nie gesehen. Nun treten die Schriftgelehrten auf den Plan und werfen Jesus Gotteslästerung vor. Unser Herr erkennt ihre Gedanken sehr schnell, schließlich ist er Gott selbst und er fragt sie frei heraus, was denkt ihr so in eurem Herzen? Warum denkt ihr so in eurem Herzen? Warum lasst ihr zu, dass diese bösen Gedanken eurem Herzen entspringen, so wie es die Bibel ja auch sagt? Die Pharisäer freuen sich also nicht etwa über die Vollmacht Jesu, die freuen sich nicht über dieses unverdiente Geschenk der Sündenvergebung, das Jesus hier macht, sondern stellen es in Frage. Mehr als das, sie werfen Jesus Gotteslästerung vor, sie verurteilen ihn dafür. Jesus fragt sie daraufhin, und glaubt mir, wie sehr wünschte ich mir, so schlagfertig zu sein wie unser Herr Jesus. Was ist leichter? Was ist leichter? Sündenvergebung kann niemand nachprüfen. Niemand von uns kann das überprüfen. Aber ob ein Mensch gesund geworden ist, das ist überprüfbar. Wenn ein Gelähmter plötzlich wieder gehen, ein Blinder wieder sehen kann, dann lässt sich das nur schwer leugnen, nicht wahr? Zugegeben, leider wurde und wird von einigen bekannten Predigern mit der Heilung von Kranken immer wieder Schindluder getrieben heutzutage. Ich finde das erschreckend. Heilungen werden vorgetäuscht. Teilweise stellen sich Menschen aus dem Umkreis des Predigers in diesen Veranstaltungen krank. Sie setzen sich in einen Rollstuhl, obwohl sie überhaupt nicht behindert sind, um andere Menschen zu täuschen. Ist es so weit her mit dem Glauben mancher? Ich finde das bedauerlich. Ist es so weit her mit dem Glauben mancher, dass sie tricksen, dass sie Menschen manipulieren müssen? Das ist doch beschämend. Worum geht es diesen Predigern denn wirklich? Nur um eine gute Show? Nur um ihr Ansehen, ihren Ruhm, um den nächsten Zeitungsartikel, der sie lobpreist sozusagen. Worum geht es, wenn man so etwas tut? Gottes Ehre ist es, um die es gehen sollte, nicht wahr? Nur Gottes Ehre. Glaubt ihr, ich predige hier zu meiner Ehre und zu meinem Ruhm? Ich predige, damit ich ihn verherrliche, damit sein Name erhöht wird, damit er die Ehre bekommt, die ihm zusteht. Darum geht es. Und so glaube ich heute noch von ganzem Herzen, dass unser Gott heilen kann, auch wenn ihm das manche nicht mehr zutrauen, auch wenn manche damit nicht mehr rechnen. Ich glaube, dass unser Gott auch heute noch große Wunder tun kann im Leben eines Menschen. Das glaube ich von ganzem Herzen. Aber ich sage es ebenso deutlich, unser Herr bleibt dabei souverän. Das heißt, Heilung ist für uns nicht verfügbar. Sie ist nicht verfügbar für uns. Aber ich glaube, dass Gott es tut. Und wenn er es tut, dann dürfen wir ihm und ihm allein dankbar und staunend alle Ehre geben. Wenn er es nicht tut, müssen wir allerdings seine Macht und seine Herrlichkeit, seine Größe, seine Majestät nicht in Frage stellen. Liebe Geschwister, unser Gott kann heilen, auch heute noch. Und so wünsche ich mir auch, dass wir Menschen zu Jesus bringen. Wir könnten bei denen beginnen, die wir bereits kennen, die uns kennen, die wahrscheinlich längst wissen, dass wir Nachfolger Jesu sind. Was tun wir für diese Menschen, um ihnen nahe zu sein, um Zeugnis zu geben? Ich mache uns Mut. Laden wir sie zum Essen ein, zum Frühstück oder zum Abendessen, zum Grillen, wie auch immer. Haben wir Kontakt zu diesen Menschen, so ergeben sich von selbst immer wieder Situationen und Gelegenheiten, wo wir Zeugnis ablegen können für unseren Herrn. Es geht aber bei Zeugnisgeben nicht um theologische Perfektion. Manche geben kein Zeugnis, weil sie glauben, sie könnten das nicht erklären. Ich mache uns Mut, trauen wir dem Heiligen Geist zu, dass er noch heute in den Herzen der Menschen übersetzt, was wir sagen. Ich sage in dieser Predigt wahrscheinlich bei weitem nicht alles und manches vielleicht missverständlich. Ich tue es trotzdem, weil ich weiß, der Heilige Geist hat mein Gebet gehört, dass er es in den Herzen der Menschen bewegt und übersetzt. Das glaube ich von ganzem Herzen, sonst würde ich heute nicht hier stehen. Und das tue ich jedes Mal, wenn ich mit Menschen spreche. Und das dürfen wir auch. Und so mache ich uns Mut dazu, dass wir einfach sagen, worum es im Kern geht. Jesus Christus ist am Kreuz auf Golgatha für uns gestorben. Er hat unsere Schuld vergeben. Er ist auferstanden am dritten Tag und du darfst an der Hand Jesu neu anfangen und ewig leben, wenn du willst. Menschen können uns nichts tun. So heißt es auch in dem Psalm. Wir brauchen keine Angst zu haben vor Menschen oder deren Reaktionen. Wenn wir treu zu unserem Herrn stehen, steht er treu zu uns. Gelobt sei dafür. Und so lasst mich uns noch konkrete Fragen stellen heute Morgen. Lass mich dich ganz konkret fragen, so wie du hier sitzt, wo findest du dich heute Morgen wieder? In welcher der beteiligten Personen erkennst du dich? Vielleicht bist du einer der Schriftgelehrten, der Pharisäer. Vielleicht ärgerst du dich ja eher, anstatt dich über Jesu Güte, Vollmacht und Herrlichkeit zu freuen. Falls es so ist, lass mich dich fragen, was hält dich ab? Was ist das konkret? Was hindert dich, Jesus zu preisen? Vielleicht denkst du ja, wieso heilt er mich nicht? Wieso nicht? Wieso lässt er zu, dass die Fragen und Zweifel mich quälen, dass ich nachts nicht ruhig schlafen kann? Wieso lässt er zu, dass ich Tag für Tag Schmerzen leide? Erwarte bitte keine spektakuläre Antwort von mir, die habe ich nicht. Aber ich habe meines Erachtens etwas sehr viel Besseres, nämlich eine Zusage aus dem lebendigen Wort Gottes und die gebe ich dir heute Morgen. Ich spreche sie mitten hinein in dein Leben, in deinen Alltag, in all das, was dich momentan plagt oder belastet. Ich spreche es dir zu, was die Bibel sagt im Römerbrief. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Das steht hier. Das ist der Zuspruch Gottes und der gilt dir und mir. Und auch wenn wir es jetzt vielleicht nicht verstehen, manches, was in unserem Leben geschieht, ich bitte uns, bevor wir verzweifeln, dass wir uns neu auf diese unerschütterliche Zusage des allmächtigen Gottes stellen. Wir dürfen vor seinen Thron kommen, wir dürfen uns vor ihn stellen, wir dürfen uns vor ihm hinknien und wir dürfen ihm das neu bekennen. Ganz egal, was auch immer geschieht in meinem Leben, geliebter Herr Jesus, ich nehme diese Zusage neu für mich in Anspruch. Dass du mein Leben führst und lenkst. Und dass du weißt, dass mir alles zum Besten dient. Ganz egal, was auch immer geschieht, geliebter Herr Jesus, nichts und niemand soll mich jemals davon abhalten, dich zu loben und zu preisen. Mein Leben lang. Weder Krankheit, noch zerplatzte Träume, nichts soll mich davon abhalten, dir die Ehre zu geben, die du verdienst und nur du allein. Oder bist du einer der vier Männer? Dann bitte ich dich, denke konkret darüber nach, wie du Menschen in deiner Umgebung zu Jesus bringen kannst. Menschen, die du kennst, Menschen, die du vielleicht auch noch nicht kennst. Sei offen. Vielleicht hast du schon eine Idee entwickelt heute Morgen, wenn du das hörst. Lass deiner Kreativität freien Lauf. Bitte deck deinem Nachbarn nicht unbedingt das Dach ab, es sei denn, er bittet dich darum, weil er neue Ziegel möchte, dann darfst du das tun. Aber vielleicht hilfst du ihm ja bei der Gestaltung seines Gartens. Oder wobei auch immer, es gibt so viele Gelegenheiten. Und rechne fest damit, dass der Herr Jesus Türen öffnet, damit du dann Salz und Licht sein kannst bei deinem Nächsten. Unser Herr Jesus rüstet uns dafür aus, das ist die Zusage, er gibt uns die richtigen Worte zur richtigen Zeit. Oder bist du eher der Gelähmte? Du fühlst dich ohnmächtig, kannst im Moment nicht aufstehen, du fühlst dich wie gefangen in der Situation, du weißt nicht weiter. Dann bitte gute Freunde, dass sie dich zu Jesus tragen im Gebet. Bitte gute Freunde, dass sie dich zu Jesus tragen im Gebet. Dass sie dich sozusagen vor ihm niederlegen, vor seinen Füßen niederlegen, bildlich gesprochen, und den Herrn anflehen mit dir und für dich. Unser Herr Jesus hat Zeit dafür. Er unterbricht seine Predigt, weil ihm immer der Mensch am wichtigsten ist. Der Mensch, der vor ihm steht, vor ihm kniet, vor ihm sitzt, vor ihm liegt, wie auch immer, Jesus nimmt sich Zeit für den Menschen, der ihn braucht, jetzt. Oder brauchst du Vergebung? Dann nimm sie in Anspruch. Nimm Vergebung in Anspruch. Jesus Christus ist auf diese Welt gekommen und am Kreuz gestorben, damit wir frei leben dürfen von all der Schuld und Sünde, die uns drückt. Damit wir diese Schuld und Sünde vor Jesus Christus ablegen dürfen, damit wir sie ihm ans Kreuz bringen dürfen, damit wir um Vergebung bitten dürfen. Er ist der Einzige, tatsächlich der Einzige, der deine und meine Schuld, deine und meine Lasten tragen kann. Er ist der Einzige, der sie uns von den Schultern nehmen kann. Jesus Christus ist der Einzige. Versuch nicht länger, selber mit deiner Schuld fertig zu werden. Das schaffst du niemals. Das macht dich fertig, das macht dich depressiv. Geh zu dem, der am Kreuz gestorben ist, um sie dir zu nehmen. Das darfst du tun. Und er lädt dich ein, wenn du es heute Morgen brauchst, weil du vielleicht auf dem Weg hierher mit deinem Ehepartner im Auto gestritten hast. Das kann ja sein. Oder ungeduldig warst mit deinen Kindern am Frühstückstisch. Leg das sofort Jesus hin. Gib es ihm ab. Bitte ihn dafür um Vergebung und es ist vergeben. Es ist in die tiefsten Tiefen des Meeres auf ewig versenkt. So steht es beim Propheten Micha und wir dürfen darauf vertrauen, dass das genau so ist. Dank sei Gott dafür. Jede Schuld, die wir getan haben, jede Schuld, die wir noch tun, wenn wir dafür um Vergebung bitten, ist sie uns abgenommen, ein für alle Mal. Und wir dürfen frei und neu leben an der Hand unseres Herrn. Glaubst du das, dann lade ich dich ein, tu es auch. Ich brauche jeden Tag Vergebung, oft auch für die gleichen Sünden. Und ich will zu meinem Herrn, warum schaffe ich es nicht, mit manchen Sünden abzuschließen? Und dann wird mir klar, okay, ich habe es bisher nicht geschafft, aber deswegen gebe ich nicht auf. Und ich darf wieder neu anfangen und wieder neu anfangen und wieder neu anfangen. Und ich will meinem Herrn Ehre machen mit meinem Lebensstil. Und ich weiß, an seiner Hand kann ich auch das, was mich seit langer Zeit, wo ich seit langer Zeit Probleme habe, abgeben, immer mehr. Dank sei Gott dafür. Und das bietet er dir genauso an. So, ich weiß nicht, in wem du dich erkannt hast heute Morgen. Aber jeden von uns lade ich abschließend dazu ein, dass wir zu Jesus kommen. Dass wir zu ihm kommen. Er ist der Herr, der auferstandene Herr, der auch dein und mein Leben regieren will. Der einen Plan hat mit dir und mir, mit jedem von uns. Und wenn wir zu ihm kommen, dann wird das das beste und erfüllteste Leben sein, das wir führen können. Davon bin ich überzeugt von ganzem Herzen und ich erlebe es jeden Tag. Gelobt sei Gott dafür. Amen.